Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab.
Ist es aussichtsreich, KI zu regulieren? Oder bestimmt die Macht globaler Wirtschaftsinteressen quasi gottgleich, als unsichtbare Hand, wohin sich die Technologie und die Menschheit bewegen? Und ist es naiv, wenn Kirche ein Wörtlein mitreden möchte? Zum Beispiel in schweizerischen Niedrigsteuer-Hotspots. Im Kanton Zug wird gerade das Thema KI mit der Klimakrise verknüpft. Der Verdacht des Greenwashing liegt nahe. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RevLab in Zürich und habe den reformierten Kirchenrat Thomas Hausherr vom katholischen Forum Kirche und Wirtschaft gefragt, was er glaubt, wie nahe im sagenhaften Zug Kirche an die Big Bosse herankommt und wieso er kürzlich eine Weiterbildung in digitale Ethik durchlaufen hat.
Die Schweiz, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, ist international unter den führenden Standorten der Entwicklung von Robotik, auch von Drohnen. Ich bin heute hier Gastgeberin von Thomas Hausherr. Er ist aus Zug zu uns ins Studio gekommen. Und Thomas, du bist dort Leiter einer Fachstelle des Forums für Kirche und Wirtschaft. Und du hast dich eingearbeitet in das Thema digitale Ethik.
Das hat begonnen für mich mit einer Veranstaltung, die ich organisiert hatte zum Thema digitale Transformation oder wer nimmt die Rolle des Hüters der Werte in dieser Entwicklung wahr. Und da hat sich schnell gezeigt, wie rasant diese Entwicklung der digitalen Transformation voranschreitet und eigentlich immer einen Schritt voraus ist zu möglichen Regulatoren und Grenzen, Rahmenbedingungen und so etwas Grenzenloses bekommt. Und diese Thematik hat mich dann weiter beschäftigt und eine der Podiumsteilnehmerinnen war Cornelia Diethelm, die den Lehrgang Digitale Ethik verantwortet an der HWZ in Zürich. Und ja, da habe ich mich einfach mal angemeldet und gedacht, da möchte ich mehr dazu wissen. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen und zeigt, wie wichtig das es ist, dass wir dieser beeindruckenden Technologie nicht einfach vorbehaltslos entgegenstehen, sondern dass wir uns dazu Gedanken machen, dass wir über Werte und Normen oder mögliche eben Regulierungen diskutieren, weil es scheint da eine Entwicklung im Gang zu sein und die wird uns noch länger beschäftigen, da bin ich überzeugt davon, die, wenn sie nicht gewisse Grenzen erhält, doch auch zu einer gewissen Bedrohung werden könnte, so wie es bei vielen großartigen Entwicklungen schon in früheren Jahren der Fall war. Und das ist ein Thema, dieses Spannungsfeld, was ist eine sinnvolle Entwicklung und wo müssen wir eingreifen oder wo müssen wir achtsam sein, Bewusstsein entwickeln dazu, das ist die Frage, die mich weiterhin beschäftigt.
Thomas, und du bist Betriebswirt und auch Kirchenrat der reformierten Kirche. Gab es so wie eine Initialzündung, wo du sagtest, dieses Thema digitale Ethik, da muss ich noch tiefer gehen?
Ich war 30 Jahre selbstständiger Unternehmer habe die Entwicklung von unterstützenden Instrumenten, die ganze Digitalisierung in der Branche miterlebt und auch gesehen, wie gezielt man das im Marketing einsetzen kann und irgendwo gab es für mich dann den Punkt, wo wird es manipulativ, wo wird es nicht mehr so ethisch, dass ich dahinter stehen kann, wenn man ganz bewusst diese Unterstützung auch der künstlichen Intelligenz einsetzt, um die Menschen irgendwo hinzulocken. Ich meine, die Werbung, das ist nichts anderes als die Menschen auf ein Produkt, auf eine Dienstleistung hinzuweisen und diese Dienstleistung oder das Produkt begehrenswert zu machen. Aber die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz verfügt über Instrumente, die da über die Grenzen, die ich für mich persönlich und auch in Diskussionen, sei es in unternehmerischen Kreisen wie auch in kirchlichen Kreisen gegeben hat, die über diese Grenzen hinausgeht und den Menschen eigentlich manipuliert, ohne dass er es in dessen Bewusstsein erkennt. Und da finde ich, da muss man genauer hinschauen.
Ich habe schon erwähnt, dass die Schweiz eben auch ein Zentrum ist, tatsächlich neben Boston, Silicon Valley, Seoul, Tokio, ein Entwicklerzentrum für Robotik und auch Drohnen. Und zwar gibt es hier diese Präzisionsmechanik, es gibt dieses Know-how, die berühmten Schweizer Uhrmacher, da gibt es viel Know-how. Man liest auch von der Greater Area of Zürich als Silicon Valley der Robotik. Was denkst du als Zuger oder Barer darüber, wenn du das hörst?
Das sind natürlich immer so großartige Begriffe, wenn man eine Region oder einen Wirtschaftsstandort entsprechend bezeichnet. Von Zug spricht man auch vom Bitcoin Valley, weil da tatsächlich diverse Firmen, die sich ganz konkret mit Kryptowährungen und der ganzen Geschichte rundherum befassen, das ein Stück weit Klischee und andererseits ist es natürlich auch toll, wenn man nahe dran ist und sieht, da wird innovativ gearbeitet, da werden ich sage jetzt mal eben der Rückbezug auf die Uhrenindustrie, die ja nicht unbedingt in dieser Region angesiedelt war oder ist, aber trotzdem die Schweizer Qualität, die da zum Tragen kommt und in eine zukunftsorientierte Technologie eingebracht wird, das finde ich schon toll, weil wir Schweizer müssen uns in diese Richtung bewegen, weil wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten, uns wirtschaftlich zu positionieren oder eben Bodenschätze und was uns alles sonst noch so fehlt. Es gibt da ganz klare Bereiche und das ist einer davon, dass wir uns da kreativ und zukunftsorientiert weiter bewegen.
Und das Forum Kirche und Wirtschaft ist in Zug angesiedelt. Zug ist die Gegend, wo ein Wirtschaftsmodell praktiziert wird, wo mit sehr niedrigen Steuern internationale Unternehmen angezogen werden und auch tatsächlich kommen, auch in der IT-Branche Unternehmen mit Milliarden umsetzen. Jetzt meine Frage, du als Leiter dieser Fachstelle in Zug, wie nahe kommst du denn dran an diese Kreise? Treffen die sich da, die Bosse in Zug, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also Zug hat ja mit dieser Steuerpolitik, die ist ja nicht ganz neu, die gibt es seit 50, 60 Jahren. Die Folgen davon sehen wir seit vielen, vielen Jahren, dass sich da eben international tätige Konzerne niederlassen oder zumindest ein Teil ihrer Produktion, weniger, aber ihrer administrativen Dienste ihres Hauptsitzes nach Zug verlegt haben und immer noch verlegen. Aber da gab es die Zeit, wo der Rohstoffhandel im Fokus war. Eben jetzt so mit Bitcoin ist eine neue Welle gekommen. Aber es gibt eben eine große Anzahl verschiedenster Unternehmen, die ansässig sind. Und da kann man schon sagen, die kommen um zu bleiben eigentlich. Nicht, dass man jetzt das Gefühl haben müsste, die fliegen gleich wieder aus, sobald sich da in der Steuerpolitik etwas ändern würde. Und das bedeutet, sie lassen sich auf den Standort ein und das zeigt sich eben auch, dass man mit ihnen in Kontakt treten kann. Nicht so, dass die mich anrufen, sondern das liegt dann an mir oder ähnlichen Fachpersonen, die sich bei diesen Firmen melden oder sie einladen, sei es in unseren Veranstaltungen, wie diese Veranstaltung, die ich jeweils im Kloster Kappel organisiere, Wirtschaft und Werte. Aber eben, es gibt auch ganz konkret, dass wir haben das Beispiel, das habe ich auch schon an anderer Stelle gezeigt, dass wir beispielsweise mit Glencore, ein Name, der sehr bekannt ist.
Größte Rohstoffhändler weltweit.
Genau, dass wir da einen jährlichen Austausch pflegen. Da kommen wir mit Vertretern der Firma zusammen. Es werden Themen diskutiert, die wir im Vorfeld abstimmen miteinander. Eben gerade, weil Glencore immer auch wieder im Fokus der Medien ist und kritisiert wird. Und man vergisst oftmals, da arbeiten auch Menschen aus der Region Zug dort, die erleben dann die negative Seite, diese Probleme, die wir dann vielleicht mit der HR-Abteilung dieser Firma diskutieren können, oder wenn wieder von den Hilfswerken der Kirche eine Breitseite kommt und da können wir vermittelnd dazwischen stehen. Das ist wirklich eine Möglichkeit.
Was meinst du da mit Breitseite?
Das sind, ja, wenn ich gehe zurück auf die ganze Geschichte mit der Konzernverantwortungsinitiative, die ja nicht zuletzt auch durch die Hilfswerke der Landeskirchen befeuert wurde. Da gab es natürlich Fronten und um da nicht ganz in diesen Hickhack dieser Fronten zu geraten, war es sinnvoll, die Exponenten an einen Tisch zu bringen. Das war eigentlich der Ursprung dieser jährlichen Treffen mit der Glencore. Und das zeigt ja, es gibt eine Wirkung. Also da wird ein Dialog geführt und es gibt eine Verständigung. Das heißt nicht, dass die Kritik ganz abklingt oder die Probleme gelöst sind. Das wäre vermessen, so etwas in diesem Rahmen stattfinden zu lassen oder erreichen zu können. Aber es ist doch ein Dialog. Und das ist eigentlich das Hauptverständnis auch meiner Fachstelle, den Dialog zu führen zwischen Kirche und Wirtschaft und umgekehrt. Es gibt ja immer wieder diese Missverständnisse, was hat die Kirche für ein Bild von der Wirtschaft und wie sieht die Wirtschaft die Kirche? Aber das sind ja nicht nur immer eben die Institutionen und die Unternehmen, sondern es sind die Menschen dahinter. Und diese Menschen näher zu bringen oder in einen Dialog zu führen, das sehe ich als Hauptaufgabe meiner Stelle. Und das ist natürlich immer ein Stück Arbeit. Das ist ein Vernetzen, ein Zusammenführen, ein Verständnis schaffen, ein Bewusstsein fördern und dann gelingt das da und dort, aber es ist natürlich immer mit viel Aktivität verbunden, weil die finden sich nicht einfach so.
Sag das bitte noch konkreter. Ist das so, man hat wie eine Audienz bei solchen Riesenunternehmen oder gibt es da auch informelle Orte, wo man sich treffen kann, austauschen kann?
Das ist ein Weg mit mehreren Stationen. Ich kann nicht einfach der Chefsekretärin anrufen und für einen Termin fragen, das funktioniert so nicht. Aber es gibt eben Möglichkeiten, das sind Wirtschaftsverbände im Kanton, das sind Möglichkeiten, die sich ergeben, weil da Veranstaltungen stattfinden und ich bin bei all diesen wirtschaftlichen Organisationen auch aktiv mit dabei und das ermöglicht mir, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt, ich bin da als Vertreter und nicht mit einem Namensschild, wo irgendeine Funktion in einer großen Firma draufsteht, sondern eben der Leiter der Fachstelle Kirche und Wirtschaft, und das weckt oftmals schon eine gewisse Neugier. Was will denn der da? Der gehört eigentlich ja gar nicht in diese Runde. Und das gibt dann so diese Gespräche, die oftmals eine Wirkung erzielen, indem man sich dann zu einem späteren Zeitpunkt eben wieder kontaktiert. Und so geht dieser Weg, dass man mit der Zeit Türen öffnen kann. Es ist wirklich aktives Networking, das da passiert. Und manchmal klappt es, manchmal weniger, aber es hat sich etabliert. Diese Stelle gibt es mittlerweile seit 16 Jahren und es zeigt tatsächlich auch Wirkung. Man kennt diese Stelle mittlerweile und das gibt ein Vertrauen, eine Basis, und so gehen die Türen auch leichter auf als auch schon.
Im Untertitel charakterisiert sich das Institut selber als ein Ort, der christliche Grundlagen und ethische Werte in die Zugerwirtschaft hinein, wie soll man sagen, hinein implementieren möchte. Mhm. Wir haben schon gehört, deine Haltung ist eine liberale, eine vermittelnde Haltung. Und lass uns jetzt nochmal auf unser Hauptthema kommen, nämlich Ethik und Moral in der digitalen Welt, ist ja genau dieser Punkt, den du jetzt so stark machst, wo du dich auch weitergebildet hast. Du bist Anfang der 60er Jahre geboren. Du hast dich da nochmal sozusagen in die in die Universität, in die Hochschule begeben. Sag uns da noch mal konkreter, was hast du da im Hinterkopf, wo dieses Forum Kirche und Wirtschaft konkret jetzt auch in Zug und aber im weiteren Raum auch, da gehört auch der Zürcher Raum dazu, jetzt Impulse geben könnt aus christlicher Sicht?
Diese Rolle ist gut zu überlegen, wie kann ich das umsetzen? Ich habe mir schon während dieser ganzen Zeit des Studiums Gedanken dazu gemacht, weil was ich unbedingt verhindern möchte, dass ich jetzt da als jemand daherkomme, der mit dem Mahnfinger oder eben als Hüter der Moral auftritt. Es geht da wirklich um ganz praktische und praxisnahe Möglichkeiten zu prüfen, um da tatsächlich etwas zu bewirken. Meine Vision ist es tatsächlich, ein Stück weit eine Beratung, eine Dienstleistung in diesem Sinn, ganz spezifisch auf eine Unternehmung, die sich in dieser Entwicklung befindet oder sich damit auseinandersetzt. Da wird keine Unternehmung daran vorbeikommen, sich dazu auch vielleicht ein Leitbild, eine Strategie zurechtzulegen. Und da kann ich natürlich ganz konkret meine Erfahrung, mein Wissen mittlerweile versuchen einzubringen. Und da geht es wirklich darum, Leute zu begleiten, um da für die Firma eine Möglichkeit zu bieten, die sich dann auch nach außen vertreten lässt, weil das ist ja immer mehr auch gefordert. Die Firmen können da sich nicht mehr so verstecken, wie das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war. Man muss auch offenlegen, welche Werte vertritt man und dies nicht nur niederschreiben, sondern auch umsetzen. Und da sehe ich eine ganz konkrete Möglichkeit und da sehe ich mich als quasi Fachstelle aus der Kirche heraus absolut auch am richtigen Ort. Es geht ja nicht darum, dass ich da die klassischen Aufgaben und die Verkündigung der Kirche lebe, sondern da kann die Kirche zeigen, dass sie in einem aktuellen, modernen Feld eine Dienstleistung anbieten kann, die man vielleicht nicht unbedingt von der Kirche erwartet, aber wo ich behaupte, die Kirche hat da sehr wohl etwas zu sagen, etwas zu bieten, einfach mit der ganzen christlichen Ethik, die nicht ganz entfernt ist von der Ethik, wie sie von der philosophischen Seite herkommt, von der theologischen Seite gesteuert ist. Da sind die Unterschiede gar nicht so groß und gerade in diesen Fragestellungen sehr oft auch deckt sich das und da sehe ich eine Möglichkeit, der Kirche vielleicht auch ein gewisses Image mitzugeben, um zu zeigen, Kirche findet nicht nur in der Kirche statt, sondern eben im wahren Leben, in der Realität, in der Wirtschaft. Und es ist eine große Aufgabe, aber ich sehe da wirklich ganz konkrete Möglichkeiten, die ich da in naher Zukunft ausschöpfen möchte.
Dann lass uns ganz konkret werden. Was hast du da, und nenne ruhig Namen, für Unternehmen, für Branchen auch im Blick, wo du denkst, so aus deiner Zuger-Expertise heraus, da müsste man Hilfestellungen geben, Aufklärung betreiben?
Da habe ich tatsächlich jetzt nicht ganz konkrete Namen und Firmen im Kopf, weil es betrifft alle.
Aber nicht alle gleichermaßen.
Das ist so. Also da geht es auch nicht darum, jetzt Firmen, die ohnehin im Fokus stehen, wie wir es so eben genannt haben, sei es im Rohstoffhandel oder in der ganzen...
Oder gib uns mal einen Überblick, was überhaupt so an KI-Aufbrüchen, Revolutionen gerade da auch in diesem Wirtschaftsraum stattfindet.
Vieles findet natürlich im Online-Handel beispielsweise statt. Also da wird sehr stark mit künstlicher Intelligenz gearbeitet und man wird ja da geleitet und geführt. Oftmals sieht man, ich habe mich mal um dieses Thema interessiert oder um das Produkt und man wird dann weiterhin verfolgt, dass man das mal gesucht hat. Also das Internet vergisst nicht, die künstliche Intelligenz dieser Online-Tools, dieser Marketing-Tools, die erkennen mich sehr wohl und so werde ich dann laufend berieselt oder bombardiert, kann man schon sagen, mit Angeboten, mit Möglichkeiten und die sind nicht immer ganz ethisch vertretbar aus meiner Sicht. Also da möchte ich mich einbringen, was soll erlaubt sein, wo ist die Menschenwürde oder die Freiheit und so weiter, wo kann die gewährleistet werden, was ist zulässig, was ist nicht zulässig. Das ist eine Frage der Einstellungen, wie die einzelnen Firmen ihr Marketing programmieren, wie sie das nutzen, dass man da nach wie vor die Möglichkeit hat, frei zu wählen und nicht in die Enge getrieben wird. Wir sehen das ja auch in Anwendungen, die sehr angenehm sind, wenn wir Streaming-Dienste nutzen, sei es für Musik, sei es für Filme. Da werden uns immer wieder neue Möglichkeiten angeboten und man erkennt sich selbst wieder. Also es werden sicher Dinge angeboten, wenn wir auf Netflix gehen, wenn wir auf Spotify gehen. Es ist sehr erstaunlich, wie gut wir wahrgenommen werden und wie schnell wir in eine Richtung weiter begleitet werden durch diese Instrumente. Das kann sehr angenehm sein, aber irgendwie ist es ja auch bedenklich, wie wir da ausgelotet, ausgehorcht und eben, man kann es auch als manipuliert bezeichnen, wie wir da manipuliert werden in eine Richtung, die wir vielleicht gar nicht möchten, aber zu spät erkennen, dass wir da hineingetrieben wurden. Und das ist nicht nur mit solchen Angeboten, ich sage jetzt mal im harmlosen Bereich, wie eben solche Streamingdienste, sondern das ist natürlich auch im ganzen Bereich der von Produkten, Lebensmittel bis hin zu eben alles, was wir im Alltag brauchen oder diese Dinge, die uns wichtig sind und das kann schon zu einer Unfreiheit führen und da kann man auch in größeren Dimensionen denken. Natürlich, wenn man, wir sind jetzt im Wahlkampf, wir haben den Wahlherbst vor uns und solche Instrumente werden natürlich auch hier benutzt. Also wir können meinungsbildend beeinflussen mit Meldungen, mit Informationen, die über digitale Kanäle so verbreitet werden und erleben letztendlich irgendwo einen Verlust der guten alten Demokratie, weil wir so schnell auf Schlagzeilen, auf Meldungen aufspringen, die wir gar nicht mehr in der Lage sind, kritisch zu hinterfragen. Und je nachdem, wie wir darauf reagieren, wie schnell wir wegklicken, wie wir uns darin bewegen, das wird ja alles registriert. Also das ist ja nicht so, dass wir unbeobachtet sind. Da muss man schon sehr gewieft sein und seine mobilen Geräte so einstellen, dass man tatsächlich keine Spuren hinterlässt, was fast nicht mehr möglich ist. Das sind für mich solche Dinge, die ich an die Oberfläche bringen möchte und Bewusstsein dazu entwickeln möchte, damit man entsprechend damit umgehen kann, ohne dass man sich eben manipulieren lässt. Das ist, mag ein hartes Wort sein, aber ich denke, es geht in diese Richtung. Das sind die Absichten dahinter.
Du hast jetzt die Werbung genannt. Du bist selber aktiv gewesen in der Tourismusbranche und natürlich Wählermanipulation ist dann ein Schritt mehr und dann gibt es auch Social Scoring, wo in China gibt es das ja schon, wo Bevölkerung analysiert wird und eine soziale Bewertung stattfindet. Und da ist ja die EU jetzt weltweit vorangegangen und hat einen AI Act, also Künstliche Intelligenz Act, verabschiedet und das genannte Social Scoring wäre zum Beispiel verboten. Wie siehst du das Thema der Technologieverbote als liberaler Schweizer und Zuger?
Also es braucht einen Ansatz und der AI Act der EU bietet zumindest mal eine Grundlage. Ob das die richtige Form ist, wird sich weisen. Der soll ja bis ins 2026 umgesetzt werden. Der ist schon mal bewilligt, aber ob er dann tatsächlich so in dieser Form umgesetzt wird, wir werden sehen. Die Geschichte ist natürlich nicht nur im EU-Raum zu regeln, sondern die ganze Geschichte ist eine globale Geschichte. Also das Internet, die digitale Welt, die kennt eigentlich keine Grenzen. Wir können das versuchen, mit Regulierungen wie Gesetze und Bestimmungen irgendwie einzudämmen. Aber eben, da beginnt die Geschichte kritisch zu werden. Was soll man verbieten, was nicht? Soll man Entwicklungen verbieten? Ich habe jetzt eben gerade gelesen, dass beispielsweise der Philosoph Thomas Metzinger aus Mainz, der sich sehr lange schon mit künstlicher Intelligenz befasst, dass er ein Entwicklungsverbot bis 2050 verlangt im Bereich der Forschung, dass künstliche Intelligenz ein Bewusstsein erreichen könnte, weil er da einfach eine sehr große Gefahr darin sieht. Das ist utopisch, eine Entwicklung einzudämmen oder eine Entwicklung zu verbieten. Und das zeigt sich eben, dass die Entwicklung, die Forschung, die wird sowieso voranschreiten, ob wir das wollen oder nicht. Das können wir kaum beeinflussen. Und es ist ja nicht so, dass diese Entwicklungen von Gutmenschen alleine vorangetrieben werden oder von staatlichen Organisationen, das ist privatwirtschaftlich organisiert, mehrheitlich. Da sind Interessen dahinter. Wir kennen gewisse Exponenten, die unglaublich viel finanzielle Mittel zur Verfügung haben und diese auch gezielt einsetzen. Der Elon Musk ist einer davon, es gibt andere und die haben einen unglaublich großen Einfluss. Also wollen wir uns darauf einlassen, dass ein einzelner Mensch so viel Einfluss weltweit gewinnen kann, indem er einfach so viel Geld zur Verfügung hat und das in diese Entwicklung reinstecken kann, das kann nicht großmehrheitlich zu einem besseren Leben für die Menschheit führen.
Wieso nicht ein Moratorium? Warum nicht?
Mit Verboten tut sich die Menschheit schwer.
Das ist ein Aufschieben. Ein Moratorium. Selbst die Entwickler dieser Artificial Intelligence stehen ja auf und warnen vor den eigenen Erzeugnissen.
Ja, ja, also OpenAI warnt als Erfinder von ChatGPT, warnt ja selbst davor, wohin das führen könnte. Da kann ich nicht ganz glauben, dass die das wirklich so meinen, weil es war immer schon so, der Mensch, der möchte weiterforschen, der möchte sich, ja, letztendlich ist das auch wieder so eine philosophische Grundfrage, der Mensch, wohin will er mit sich? Also er strebt danach, sich zu klonen, er strebt nach Unsterblichkeit, er strebt nach Dingen, die fast gottähnlich sind. Man kann es wirklich so sagen, das ist kaum zu unterbinden und wenn man ein Moratorium durchsetzen könnte, also man kann es verlangen, aber wie setzt man das durch? Da sehe ich man hat keine Möglichkeit, dass es gibt keine Konsequenzen. Wie möchte man das abstrafen, wenn es trotzdem geschieht? Das sind für mich wirklich die Fragen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Das wird sich zeigen. Wir haben so das Zwiespältige. Es gibt Stimmen, die sagen, die Klimakatastrophe kriegt der Mensch so nicht mehr in den Griff. Aber die künstliche Intelligenz, weil sie unglaublich viel schneller ist als der Mensch, könnte tatsächlich dazu führen, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen. Also sollen wir jetzt etwas einschränken, das uns tatsächlich große Probleme lösen könnte, den Planeten retten könnte, oder verbieten wir etwas und müssen dann sagen, okay, wir sind selber schuld, wir verschwinden vielleicht mal aufgrund der Klimakatastrophe, keine Ahnung. Das sind wirklich ganz schwierige Fragen, weil wir wissen nicht, wohin es führt. Wir wissen ja noch nicht einmal eben das Streben, ob künstliche Intelligenz Bewusstsein erlangen kann. Das ist mit der heutigen Technologie oder mit dem, was man heute dazu weiß, vermutlich gar nicht möglich. Aber man geht davon aus, es wird sich eine neue Technologie ergeben, vielleicht auch mit Unterstützung der künstlichen Intelligenz, die dann tatsächlich diesen Schritt machen kann. Und dann werden wir mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert sein. Also es ist wahnsinnig viel in die Zukunft hineinprojiziert und wir wissen nicht, wohin es geht.
Im Moment ist die Dynamik so stark, wir wissen noch nicht, wohin es führt. Deshalb gehen die Reaktionen auch sehr auseinander, Euphorie auf der einen Seite, auf der anderen Weltuntergangsstimmung. Aber ich würde jetzt aus dem, was du sagst, jetzt auch nochmal rausfiltern, dann muss man erst recht klug regulieren. Also wenn du sagst, Moratorium nicht. Ja, aber wie regulierst du eine Intelligenz, die dich kapazitätsmäßig übersteigt?
Zurück zur Aussage, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir diese Entwicklung stoppen können, gibt es eine Alternative, und das ist, wie gehen wir damit um? Ich denke, da müssen wir ansetzen, dass wir das Bewusstsein entwickeln dazu, was sind die Möglichkeiten dieser KI und was bedeutet das für uns? Aktuell haben wir noch die Möglichkeit, es ist, ich würde sagen, 5 vor 12, nicht 5 nach 12, dass wir sagen können, der Mensch ist und bleibt souverän. Das sind tatsächlich nur Rechenmodelle, die unglaublich große Kapazitäten haben, riesen Datenmengen, sehr schnelle Rechner zur Verfügung, aber letztendlich duale Systeme 0 und 1.
Digital. Bleibt er souverän oder möchte er souverän bleiben? Das sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge.
Das ist die Frage, die ich hier nicht beantworten kann. Ich habe das vorhin erwähnt, das Streben nach Unsterblichkeit, vielleicht ist das auch der Niedergang der Menschheit, wenn wir das weiterentwickeln. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber das ist ein mögliches Szenario. Das geht zurück vielleicht auf die ersten Science-Fiction-Filme über künstliche Intelligenz, die ja eigentlich sehr beängstigend sind. Und tatsächlich, wir werden irgendwann mit dieser Frage konfrontiert sein. Was mal entwickelt wurde, das kann man nicht zurücknehmen. Das nimmt seinen Gang. Und deshalb müssen wir heute den Umgang damit diskutieren und mögliche Rahmenbedingungen dafür schaffen. Aber das schaffen wir nur, wenn wir das wirklich global angehen. Und da sind meine großen Bedenken. Es gibt immer eine Macht auf dieser Welt, die diesen Vorteil für sich nutzen möchte. Und da werden wir uns kaum einig werden. Aber wir können die Menschen versuchen zu begleiten auf diesem Weg, eben diese Ängste, die da sind. Arbeitsplatzverluste ist im Zusammenhang mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz omnipräsent. Das sehe ich auch wieder ganz konkret für mich einen Ansatz aus meiner Fachstelle, betroffene Menschen, betroffene Unternehmen da zu begleiten und die Leute nicht irgendwo in diesen Ängsten alleine zu lassen. Ändern kann ich diese Fakten für diese Menschen nicht, aber wir können sie begleiten und vielleicht auch das Bewusstsein eben fördern und eben auch eine gewisse Aufklärung betreiben, damit nicht in Klischees und in Werten gedacht oder empfunden wird, die diesen Menschen nur Schaden zufügen und es ihnen aber nicht weiterhelfen auf diesem Weg. Ich denke, da gibt es ganz viel Bedarf in naher Zukunft, Menschen zu begleiten, die diesen Prozessen, diesen Ängsten und Befürchtungen ausgesetzt sind, weil in erster Linie es geht um Veränderung, es geht um Verlust, und das sind Dinge, die uns Menschen sehr stark beschäftigen, und da können wir zumindest versuchen, unterstützend einzugreifen, aber die Entwicklung als solches stoppen können wir sie nicht.
Aber das klingt aber ein bisschen fatalistisch jetzt. Jetzt würde ich dich gern fragen, wenn du in Zug jetzt mit den Konzernchefs von großen IT-Firmen, von Unternehmen auch die Robotik machen, die vielleicht Drohnen machen, das wird ja auch, Drohnenentwicklung findet da auch statt. Wenn du mit denen sitzt, Zug, vielleicht für die Hörer nochmal, die es nicht wissen, ist so eine mittelgroße Stadt, eigentlich sehr hübsch und hat einen großen See. Und da sitzt du nun. Und wie argumentierst du da dann aus dem christlichen Hintergrund heraus?
Das ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass Werte auf Profit, auf Geld, auf Erfolg treffen. Und das gilt es ganz vorsichtig zu kommunizieren und diesen Dialog natürlich nicht eben, was ich schon eingangs gesagt habe, mit dem Mahnfinger oder moralischen Werten zu bombardieren, sondern tatsächlich eben den Dialog zu führen und Bewusstsein zu fördern, da gibt es schon Einsichten, da gibt es tatsächlich Gespräche, die die Zuversicht streuen. Und dennoch ist es immer die Frage, wie ist deine Unternehmung aufgestellt?
Darf ich dazwischen fragen, was erlebst du da? Das stelle ich mir sehr international vor. Oder man spricht Englisch wahrscheinlich. Ja. Und erlebst du auch, dass sie sagen, ja, ich habe eigentlich auch den christlichen Hintergrund oder den muslimischen Hintergrund oder ich bin Buddhist und ich stelle mir die auch Fragen, auch ethische, moralische Fragen. Oder was erlebst du da?
Es ist genau so, dass eben das Verständnis oder das Öffnen für diesen Dialog, das erfolgt auf der persönlichen, menschlichen Ebene. Da sitzt dann nicht in erster Linie der Vertreter der Firma oder der Mensch, der die Interessen der Aktieninhaber vertritt, sondern da sitzt der Mensch vis-à-vis und der öffnet sich, der gibt sich zu erkennen. Und oftmals passiert genau das, dass wir uns dann eigentlich auf dieser Ebene einig sind oder nahezu einig sind.
Kannst du ein Beispiel nennen, wo das geglückt ist?
Das möchte ich lieber nicht, weil das sehr oft auch so abgemacht ist, dass wir da nicht mit Namen und Firmennamen nach außen gehen.
Ohne Namen.
Und das sind, also es gibt da durchaus im Bereich der Textilindustrie, wo eine große Offenheit da ist, wirklich diesen Werten stärker nachzukommen. Und gleichwohl kommt dann immer das Aber. Aber ich muss die Interessen, ich habe die Aktionäre und der Auftrag ist, es wird dann immer wieder relativiert. Also es ist der Mensch vis-à-vis schlüpft dann in die Rolle und die Funktion, die er im Firmengefüge innehat. Und dann kommt der Schritt zurück. Das ist oftmals das Bedauerliche an diesen Gesprächen. Man trifft sich wirklich zu guten Gesprächen und letztendlich muss man feststellen, das Vis-à-vis ist gefangen in seiner Rolle, in seiner Verantwortung und übt diese aus, auch wenn es nicht zwingend in Einklang mit seinen persönlichen Werten ist. Das ist ein großer Unterschied, wenn ich mit Vertretern aus inhabergeführten Familienunternehmen beispielsweise führe. Da ist, die Möglichkeit für die Einflussnahme, die Möglichkeit, dies wirklich auch konsequent umzusetzen, um einiges größer, als wenn ich da einen international tätigen Konzern mit Interessenvertretern aus der ganzen Welt vis-à-vis habe. Das ist dann vielleicht etwas vermessen, da auch den Anspruch zu haben, dass man das alles ändern könnte. Aber zumindest, ich sehe es als Erfolg, wenn man sich schon mal trifft, wenn man sich schon mal austauscht dazu, steht der Tropfen hüllt den Stein.
Wir wollten noch auf eine Studie eingehen, die uns beide sehr überrascht hat, die viele überrascht hat. Und da wurde herausgefunden, dass in einer Umfrage, dass religiöse Menschen 15% höhere Neigung haben, Algorithmen zu glauben. Das widerspricht zumindest einem weit verbreiteten Bild, die religiöse Community sei per se konservativ.
Das mag eben auf den ersten Blick überraschen und hätte ich auch so interpretiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weshalb sollen die jetzt da offener damit umgehen oder das stärker auf sich wirken lassen? Und eigentlich, vielleicht ist die Studie auch ganz falsch aufgebaut, könnte man auch sagen. Wieso nimmt man jetzt diese Gruppe und untersucht das da? Was hat das miteinander zu tun? Den Ansatz, dass es tatsächlich so allgemein als eher konservative Menschen gewertet wird, könnte ich noch unterschreiben, aber eben es verbirgt sich wahrscheinlich etwas ganz anderes, dass das Menschen sind, die sich eben mit Werten und mit Sinn und mit Bewusstsein und mit Seele auseinandersetzen und vielleicht dadurch der ganzen Geschichte kritischer gegenüberstehen und sich Gedanken machen, ja, was ist das genau, wo kann ich davon profitieren und wo nicht und wo kann ich das in meinem Leben mit meinen Werten, in meiner Haltung integrieren. Es ist kein vorbehaltloses Übernehmen und vielleicht, also dass es dann tatsächlich mehr oder eine größere Offenheit sein sollte, das kann ich nach wie vor auch mit diesem Hintergrund nicht eindeutig erklären für mich, weil gerade wenn man so eine kritische Haltung dazu hat, könnte das ja noch zu einer größeren Vorsicht animieren, dass man sagt, okay, ist mir nicht ganz geheuer, das lasse ich eher draußen. Und von daher, also für mich, es ist und bleibt eine überraschende Tatsache, aber vielleicht hat man da eben eine Kategorie gewählt und untersucht, die vielleicht so in diesem Cluster gefasst gar nicht unbedingt sinnvoll ist in dieser Untersuchung. Also ich war überrascht, dass man das nach diesen Kriterien überhaupt untersucht. Aber
die These ist übrigens tatsächlich dieser Forscher auch, dass religiöse Menschen kritisch sind, kritischer, aber eben sich selbst gegenüber, dem Menschen gegenüber und da eine höhere Neigung haben, laut dieser Studie, wie immer geschickt diese Konstellation war oder auch nicht war, geneigter sind, Algorithmen zu glauben und eben eher dann weniger geneigt, Menschen zu glauben. Interessant, weil dann eigentlich diese Bescheidenheit, dieses Wissen, wir als Mensch sind sehr eingeschränkt, dazu führt eigentlich zu einer Leichtgläubigkeit.
Ja, das ist natürlich, und das immer mehr. Ich denke oftmals, das vertiefte Nachdenken, die Reflexion, dass die Neugier, das Forschen, das wird heute oftmals durch Googlen ersetzt. Es wird alles gegoogelt. Man sitzt in einer Runde, es taucht eine Frage auf, es wird gegoogelt und alle nicken und sagen, okay, so ist es. Und das ist für mich erschreckend. Wer kann sagen, ob das tatsächlich so ist, nur weil es jetzt da bei Google erscheint oder dasselbe mit ChatGPT. Ich habe während meines Studiums ein halbes Jahr lang täglich mit ChatGPT kommuniziert, einfach so, um auszuprobieren, wie funktioniert es und was kriege ich für Antworten. Das war sehr interessant, bis hin, dass ich im Bereich von Forschungsfragen und Buchautoren und Zitaten Antworten gekriegt habe, die haben sehr gut geklungen, waren für mich nachvollziehbar und zwei Tage später habe ich da etwas nachgehackt und siehe da, ChatGPT hat zugegeben, ich bin nur künstliche Intelligenz, ich habe das frei erfunden, das stimmt so nicht. Also das war für mich ein Erlebnis, da musste ich tatsächlich staunen, dass eine solche Antwort überhaupt möglich ist. Also das wäre schon ein Schritt weiter. Google hat mir noch nie gesagt, er hätte mir einen Mist angegeben. Und das hat tatsächlich so eine Dimension erhalten, was im Internet steht, das stimmt.
Und also wir wissen auch ja, ChatGPT verfügt über die Tugend der Bescheidenheit.
Würde ich nicht als Tugend und Bescheidenheit bezeichnen. Auch das ist ja eine reine Wahrnehmung und Musterinterpretation, eine Simulation. Also der hat irgendwie mitbekommen, dass man sich auch eingestehen kann, dass man da etwas nicht verstanden hat oder etwas falsch zusammengesetzt hat, würde ich nicht mit einem Wert wie Bescheidenheit oder Einsicht gleichsetzen. Aber mich beschäftigt natürlich schon die Leichtgläubigkeit. Das ist tatsächlich, wobei der Mensch, ich denke, der möchte das ein Stück weit. Also weshalb werden die Zeitungen mit den großen Buchstaben mehr gelesen oder denen wird mehr geglaubt? Die sind meinungsbildend sogar. Man möchte sich auf Schlagzeilen reduzieren. Man möchte diese Meldungen aufnehmen und die werden dann weiter diskutiert. Dasselbe mit all diesen Google-Resultaten, die man sich da als Wissen aneignet, ohne zu hinterfragen, stimmt das tatsächlich? Und das ist, vielleicht mag das eine Begründung sein, dass die Leichtgläubigkeit dazu führt, dass man sich darauf einlässt und das tatsächlich toll findet. Also ich verstehe jedermann, der von ChatGPT fasziniert ist, also mich eingeschlossen. Das ist etwas Neues, noch nie Dagewesenes. es liefert Resultate, man kann von allen Seiten irgendwie einsteigen und stellt fest, das funktioniert eigentlich. Aber ob das wirklich so hieb- und stichfest ist, ob diese gut kommunizierten Tatsachen effektiv der Wahrheit entsprechen, das wird kaum hinterfragt. Also da muss man sich schon vertieft damit auseinandersetzen. Und da sehe ich eben eine große Gefahr, dass da so Halbwissen, Pseudowissen weitergereicht wird und eigentlich uns in eine Richtung führt, die sich immer mehr von der Wahrheit entfernt. Und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Das ist eine Verfremdung, eine Verfälschung der Realität, die uns Menschen in eine schwächere Position bringt. Also das sehe ich jetzt für die Zukunft, wenn jetzt da in den Schulen nicht gut hingeschaut wird, sehe ich da auch in der Bildung, in der Entwicklung, auch von unserem zukünftigen Potenzial an Wissen, an Fähigkeiten, an Kompetenzen, sehe ich da einen Schaden, der beginnt jetzt, wenn da nicht gut hingeschaut wird.
Wir werden diese Entwicklungen weiter im Blick behalten, bei uns hier im RefLab und du, Thomas, im Forum für Kirche und Wirtschaft. Verrate du bitte zum Abschied, was deine nächste ethische Baustelle ist.
Das weist alles in Richtung Klimakatastrophe, Klimawandel. Das ist für mich ein existenzielles Thema. Und da sind wir eben, wie ich es auch schon erwähnt habe, auch möglicherweise in der Verknüpfung mit der KI. Aber für mich ist das Klarstellen, was sind Gründe, wohin, auf was müssen wir uns gefasst machen, wohin gehen wir damit? Gleichermaßen wie die KI, welches ich als globales Thema sehe ich natürlich den Klimawandel genauso als globales Thema. Und da sind natürlich Werte und letztendlich Ethik dahinter ganz wesentliche Faktoren, dass da zum Dienste der Gesamtheit das Individuum etwas zurücktreten muss. Und da ist die Menschheit aus meiner Sicht, die Gesellschaft, ganz auf einem anderen Pfad unterwegs, von der Solidarität hin zur Individualität und jeder, der seine persönlichen Interessen in den Vordergrund stellt. Das sind ganz große, aus meiner Sicht, ethische Themen, die oftmals, stelle ich fest, auch durch die KI gefördert werden. Also kleines Thema am Rande, das Versicherungswesen, alle Daten, die über uns erfasst werden. Der Mensch ist zunehmend gläsern. Wir sind nicht mehr auf ein solidarisches Prinzip im Versicherungswesen angewiesen. Jeder kriegt seine Prämie, weil der war schon so lange krank, der hat diese Voraussetzungen, der bewegt sich so, der ernährt sich so. Diese Daten, die sind vorhanden, das ist schon passiert. Das müssen wir nicht mehr zu verstecken versuchen, auch wenn wir jetzt ein neues Datenschutzgesetz übernommen haben per Anfang September. Wir sind gläsern und das könnte dazu führen, dass die Individualisierung noch akzentuiert wird und die Solidarität in der Gesellschaft als für mich sehr wichtigen Wert für solche Prozesse. Das sind Prozesse, die ich mit Sorge betrachte. Und da sehe ich Möglichkeiten, mich mit meiner Fachstelle einzubringen und eben Fragen zu stellen, einen Dialog zu führen, um hoffentlich ein Bewusstsein dafür zu entwickeln.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.